Hallo, willkommen zu einer neuen Heise-Show. Wir haben gar nicht ausgemacht, wer anfängt. Ich habe jetzt einfach mal direkt hier die Kontrolle übernommen. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online und wir wollen heute über ein Geburtstagskind sprechen. Nein,
Ach,
nicht du.
nicht ich, schade.
Nicht du, oder?
Nee,
Nein.
nee, nee.
Und dazu habe ich mit mir noch Jürgen Kuri, auch aus dem Newsroom,
Hallo.
und Daniel Bachfeld, den Chefredakteur vom, das zeigen wir auch schön, Make-Magazin. Und zwar ist das Make-Magazin noch nicht das Geburtstagskind, können wir gleich noch reden, sondern der hier. Der Raspberry Pi, ich glaube, das ist nicht ganz das Geburtstagskind, da kommen wir gleich drauf. Das ist Version 2.
Das
Du
kann sein,
siehst das direkt
ja.
immer. Ich habe mir das sagen lassen, aber der sieht besonders hübsch aus. So, der ist so schön
Das
bunt.
hier ist, glaube ich, die erste Version. Das wäre das Geburtstagskind mit der fetten Karte noch hier hinten
Genau,
drauf.
so kommt er mir auch bekannt vor, stimmt. Genau, der Raspberry Pi wird 5 Jahre alt. In ganz verschiedenen Versionen. Wir hatten auch schon, da ist es auch dahinter uns schon, wir hatten auch schon Artikel darüber. Ja. Also es wurden jetzt inzwischen über 11 Millionen von den Geräten verkauft. Möchtest du direkt gleich schon?
Nee, ich dachte mal, vielleicht sollen wir mal anfangen damit, was ist es
Ja,
überhaupt? Für
erzähl mal,
Leute, die
genau, ja.
sich noch fragen, worüber reden wir hier eigentlich
Worüber
die
reden
ganze
wir hier
Zeit?
Was
eigentlich
ist das,
genau?
Daniel?
Ich würde sagen, das ist irgendwie eine kleine grüne Platine. Genauer weiß ich das auch nicht. Nein, Spaß beiseite. Also es ist im Grunde genommen vollwertiger Computer.
Ja.
Das ist ein sogenannter Single-Board-Computer. Der ist sozusagen ein Begriff seit Einführung des Pis, hat sich geprägt und er ist eben in Checkkartengröße. Und das ist auch so ein Formfaktor, der sich seitdem bei vielen anderen Herstellern durchsetzt. Und er hat alles, was man wirklich braucht, um einen vollständigen PC zu Hause zu haben. Wir haben also eine Netzwerkschnittstelle, wir haben einen HDMI-Anschluss, wir haben einen USB-Anschluss, da kann ich dann eben Peripherie, Tastatur, Maus anschließen. Ich habe als Massenspeicher habe ich dann an der Stelle keine Festplatte. Sondern hier noch eben eine SD-Karte,
Ja.
sogar eine große SD-Karte noch. Mittlerweile kann man auch von USB direkt booten und dann damit arbeiten. Dann geht das auch mit Festplatten. Und so habe ich also quasi für 35 US-Dollar damals noch einen vollständigen PC, um damit programmieren zu lernen und sonst wie mich
Das
weiterzubilden.
wäre jetzt die Frage, weil wenn ich das Ding jemanden vor die Nase halten und sagen, das ist ein vollwertiger PC, sagte, du hast einen auf der Waffel.
Genau.
Was mache ich, was soll ich denn damit anfangen? Ne? Und das ist ja so die große Frage, die sich mir stellt, wenn man so ein Ding zum ersten Mal sieht und so ein bisschen unbedarft
Also
daran geht.
der ursprüngliche Ansatz war ja wirklich, es als Schülercomputer auf den Markt zu bringen. Die Motivation war, man hat damals in Großbritannien festgestellt, dass einfach zu wenig Informatikstudenten in Cambridge irgendwie anfangen. Und wenn, dann hatten die irgendwie keine Informatikkenntnisse und konnten nicht programmieren. Und man hat sich überlegt, woran könnte das liegen? Und deren Theorie, die finde ich jetzt ein bisschen abwegig war, naja, Computer sind ja so teuer, deshalb hat nicht jeder Schüler einen Computer und im Zweifel durften die dann eben an dem Familien-PC auch nicht rumbasteln, weil dann könnte was kaputt gehen. Also in meinem Bekanntenkreis haben irgendwie alle schon einen
Ja.
PC und auch die meisten Kinder schon einen. Also von daher finde ich das nicht ganz schlüssig. Fakt ist aber, man hat dann aufgrund dieser Notwendigkeit, die man da erkannt haben wollte, gesagt, wir gründen eine Raspberry Pi Foundation und fangen an, ein Projekt zu entwickeln, damit wir das an Schüler ausrollen können. Einen günstigen PC, mit dem die programmieren lernen können und wo sie eben auch noch Dinge anschließen können, wie Servos, LEDs, um damit programmieren zu lernen.
Ja.
Und daraus hat sich dann zuerst irgendwie ein Prototyp entwickelt, der war auf noch einem ganz anderen, auf einer ganz anderen Plattform. Das war so ein ATmega, wie er im Arduino verbaut ist. Das fand man dann aber irgendwie nicht so toll. Das konnte nicht so viel. Vor allen Dingen konnte man da nicht direkt drauf programmieren. Und dann hat man gemerkt, die Preise bei Smartphones nehmen ja immer mehr ab. Und die Preise oder die Chips, die da drin sind, die könnte man auch verwenden, um das für Einplatinencomputer zu nehmen. Also die Samsung-Chips, die Broadcom-Chips
Ja,
und so
genau.
weiter. Und zu der Zeit hat eben der Gründer Ibn Abten, der war Entwickler bei Broadcom. Und hat dann da irgendwie einen Deal gemacht, hat dann einen speziellen Prozessor noch gestrippt und ein bisschen modifiziert. Und dann hat man auf der Grundlage weiterentwickelt. Und dann wurde eben daraus ein vollständiger PC, auf dem auch ein richtiges Linux läuft, auf dem man Programmiersprachen installieren kann. Und das war dann quasi der Beginn dieser sagenhaften Geschichte.
Ja, genau, weil also auch wenn die ursprüngliche Argumentation schon ein bisschen komisch klingt, also wie gesagt, das ist nicht irgendwie 30 Jahre her, sondern 5 Jahre, dass man gesagt hat, die sind zu teuer. Also der Erfolg gibt ihnen ja irgendwie recht. Also auch wenn die Argumentation, also ganz viele, also ich habe gerade gesagt, 11 oder 12 Millionen wurden schon verkauft, ganz viele benutzen die tatsächlich und
Das schon.
nicht andere.
Aber die
Also
Frage ist eben, ob es aufgegangen ist, das jetzt wirklich Kinder an Programmiersprachen
ja.
heranzuführen, ob das Konzept aufgegangen ist. Die sagen ja. hier in Deutschland würde ich sagen, das benutzen eh nur Leute, die sich schon ein bisschen mit Technik auskennen und gerne programmieren. Da hat sich das so ein bisschen verselbstständigt. Mittlerweile findet man den eben in ganz vielen Projekten, wo man früher ein Netbook hinstellen musste oder so ein Mini-PC oder ein NUC. Und ein NUC, also so ein NUC, kostet ja auch immer noch 200 US-Dollar. Und da dann irgendwie $35, dann setze ich doch lieber sowas ein, um zum Beispiel Media Player zu machen oder NAS aufzubauen. Oder eben Dinge, die ich mobil haben wollte. Und da war immer das Problem, wie kriegt er die Stromversorgung hin? Ist es klein genug? Das kann ich zum Beispiel auch in Satelliten theoretisch einbauen. Oder in Robotik ist ein ganz großes Feld. Vorher so einen leistungsfähigen oder so ein Netbook, das war immer so ein Trümmer. Dann musste der auf dem Roboter mitfahren. Mittlerweile macht man das eben über so kleine PCs, die genauso leistungsfähig sind.
Genau, also das heißt heute, also zumindest hierzulande, basteln damit eher die Eltern selbst.
Vielleicht naja, oder so, sagen wir die Nerds. Einer hat gerade auf Facebook geschrieben, naja gut, er hat benutzt die Dinger für NAS, hast du schon gesprochen, für einen Embedded-Server, Download-Server, TV-Headend und VPN-Server.
Genau.
Das heißt, vielfältige Einsatzmöglichkeiten, auf die man, wenn man die Platine sieht, erst gar nicht so kommt. Ne? Und um nochmal auf die Schule zurückzukommen, ich meine, in Deutschland diskutiert man ja immer noch, ne, ob Informatik Pflichtfach werden muss in der Schule und pipapo. Das heißt, da hat es ja keine Effekte gehabt, würde ich mal sagen. Und ich glaube auch in Großbritannien nicht, dass das in den Schulen tatsächlich wirklich einen extremen Effekt gehabt
hat. Naja, in UK ist das noch ein bisschen anders. Wir haben ja ein föderales System, sodass jedes Bundesland selber über seine Bildung entscheiden kann im weitesten Sinne. Zum Beispiel der BBC Microbit, der schafft es ja jetzt wirklich in die Schulen, der wurde einfach aufoktroyiert. Ja, ihr macht das jetzt und gut, wird nicht diskutiert in Deutschland. Auch jetzt zum Beispiel dieses große Konzept hier von der Frau Wanka, das ist ja nur über einen Trick dann quasi in die Schulen gekommen, dieses große Programm Digitales Lernen. Es ist ja quasi nur eine Empfehlung, aber es ist sozusagen keine Richtlinie. Und von daher scheint der BBC Microbit sehr großen Erfolg zu haben. Beim Pi, man liest die Berichte, aber ob das jetzt wirklich zu irgendeinem Effekt führt, dass es mehr Informatikstudenten gibt.
Unsere Kollegin Christina sagt gerade im Chat, hallo Christina, gute Besserung noch weiter, dass sie das Gefühl hat, zum Beispiel, dass Lego da die niedrigschwelligeren Angebote hat, um Kinder an Programmieren, an so eine Technik ranzuführen. Weil das ist ja, gut, die Einstiegshürden sind da ja schon immer so. Also kriegst du Platine und kannst dann gucken, was du damit anstellst.
Ja, das ist immer das pädagogische Konzept da drum. Das ist immer die Frage, wer macht das? Bei dem Raspberry Pi ist das so, man hat dann eben so einen Noob, so heißt eben dieses hier Debian-basierte Betriebssystem, hat man draufgemacht. Man hat noch ein paar Lerntools draufgemacht. Python ist drauf, Scratch, das ist quasi diese grafische Oberfläche, wo ich so Blöcke zusammenschreibe, habe ich drauf. Ich habe Minecraft drauf, das ist eine spezielle Version nur für den Pi und diverse Lerntools. Aber nur das darauf machen und sagen, guck mal, da ist ja alles drauf und das ist kindertauglich. Aus meiner Sicht reicht das nicht. Das pädagogische Konzept muss dahinter immer passen. Und bei vielen anderen Dingen, zum Beispiel bei Lego, da stimmt das pädagogische Konzept dahinter. Da kommen die aus einer ganz anderen Schiene. Während hier haben das, also sicherlich hat das seinen Erfolg, aber das haben eben auch Computerfreaks für Schüler gemacht. Und das ist, ich weiß nicht, kennt ihr die Serie Silicon Valley? Die verkaufen ja da auch irgendwie ihr Produkt und haben Probleme zu erklären, wie das jetzt eigentlich funktioniert. Und alle Entwickler finden das total Thumbs up und alle normalen Anwender so, wie soll das gehen? Ne?
Und, ja, wobei gerade wenn du Scratch erwähnst, also Scratch wird ja immer sehr gelobt. Oder ich habe auch schon Erfahrungen damit gemacht mit gerade auch Kindern oder so, sehr gelobt als sehr niedrigschwellige Einstiegsmöglichkeit, um tatsächlich jemanden ans Programmieren ranzuführen.
Ja, schon, aber natürlich muss ich dann erstmal ein Konzept dahinter machen, wie bringe ich den Kindern dann irgendwie ein Projekt bei, damit sie Scratch benutzen. Klar. Also nur weil da jetzt Scratch drauf ist, wird jetzt kein Kind sagen, oh, ich wollte schon immer mal den Pi haben, weil da ist Scratch drauf. Ne? Ja. Sondern ich muss es dann einstielen über konkrete pädagogische Projekte und dann funktioniert das, glaube ich, ganz gut.
Aber es ist ja auch die Frage, also du hast das am Anfang, ich habe das auch nachgelesen, dass sie gesagt haben, sie meinen, es gäbe zu wenig Informatikstudenten, weil die zu Hause nicht an die Rechner dürfen und haben das verglichen, ich glaube, mit den frühen 80ern.
Genau.
Und so, wo die einfach zu Hause, da war die Technik ja dreimal so teuer. Und trotzdem waren sie dran. Ich glaube, dass sie da dran waren, weil die anderen das nicht gebraucht haben, die Rechner. Aber vor allem meine ich, genau, dass sie es halt viel später also lernen dann. Also das, wenn wir aus Microbit und so, das ist für wahrscheinlich Grundschulklassen so, noch einstelliges Alter. Und dieses, also Informatikstudent wird man ja nicht mit 12, sondern mit 19. Also da sind ja noch 10 Jahre dahinter. Vielleicht wäre das ja quasi, wenn man es einfach so sieht, dass wenn 15-Jährige damit sich beschäftigen, ja das Ziel schon immer noch erreicht ist. dass sie halt wirklich vielleicht mit Lego angefangen haben.
Ich glaube, das war, man kann die Zeiten auch nicht so richtig vergleichen. Damals in den 80ern, als wir alle mit dem C64 angefangen haben, da gab es nur das. Dann habe ich erst mal angefangen zu spielen, dann wollte man wissen, was geht damit noch. Dann hat man Basic programmiert, dann hat man vielleicht noch ein bisschen Hardware an Userport angeschlossen. Viele kennen den vielleicht noch. Und so hat man sich dann weiterentwickelt. Kinder heute, die haben eine Konsole zu Hause, die haben ihr Smartphone, die haben einen PC und jetzt kommt noch das. Also ich habe dann auch immer den Wechsel. Ne? Mhm. Und da kommt, wenn die nur ein Gerät hätten, würden sie sich vielleicht irgendwann überlegen, was kann ich denn mit meiner PS3 noch machen oder mit einer PS4 mittlerweile. Und was geht da noch Cooles, wenn man die Möglichkeiten hat, was anzuschließen. Aber so entsteht gar nicht der Bedarf, sich was Eigenes zu schaffen. Ich sag mal, früher, wir hatten ja nichts. Ne? Also
Großartig.
Der C64, wir haben dann Spiele gehabt, ne? Und dann wollten wir mal was anderes machen. Ja, aber wie mache ich das denn jetzt? Also WordPress oder wie hießen die WordStar? Irgendwann gab es das auch für den C64 oder so. Die Star-Texter? Ich weiß es nicht mehr. Ja, und dann musste man sich seinen Texteditor ein bisschen selber schreiben. Genau. Ne? Und das ist eben heutzutage gar nicht der Bedarf, da die Welt zu erforschen und was noch geht.
Aber das ist das, was mich dann auch ein bisschen so... Ich muss immer noch, das wird in die Geschichte der Heise Show eingehen. Also stimmt ja, wir hatten ja nichts. Das stimmt ja insofern, dass man, klar, ne, wie du es beschrieben hast, dass du dann echt alles selber machen musstest. Aber wo ich mich dann wiederum wundere, warum das so ein Erfolg wird, weil das hat irgendwann auch genervt. Irgendwann sollte die Zeugs auch mal funktionieren. Mhm. Und hatte ich dann irgendwann das Gefühl, ja, genug gebastelt. Jetzt möchte ich irgendwie, deswegen ist es attraktiv mit Smartphones, mit den ganzen Sachen, die du heutzutage kaufen kannst. Das ist ja eine rasante Weiterentwicklung, was es tatsächlich gibt und wo du eben dich nicht mehr selber kümmern musst.
Also sagen wir mal so, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit ist ja relativ hoch bei einem Pi. Ne? Mhm. Also das ist so, man kann dann immer fragen, inwiefern ist das jetzt noch wirklich Maker-Szene und selber machen. Ich nehme ein Pi, dann nehme ich die SD-Karte, dann lade ich mir interessante Projekte irgendwie aus dem Internet runter, kaufe dann vielleicht noch eine Pi-Cam. Muss ich ja auch nicht mehr viel machen. Das ist also diese Kamera, die es extra dafür gibt. Dann drucke ich vielleicht noch ein Gehäuse, dann habe ich ein Projekt. Das ist schon ein Stück weit selber machen, aber die Erfolgswahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Man muss sich also nicht damit rumärgern, dass irgendwas nicht geht. Trotzdem hat man einen Lerneffekt. Man versteht, wie Dinge zusammenhängen, wie vielleicht ein paar Befehle unter Linux funktionieren. Also das ist schon mehr als einfach nur ein Smartphone in die Hand nehmen. Und vielleicht entsteht ja dann eben das Interesse, dass man sagt, okay, jetzt will ich aber dieses Projekt, was da ist, arbeite ich mich nochmal tiefer ein, damit es vielleicht noch eine Funktion mehr hat. Oder es macht nicht genau das, was ich möchte und ich modifiziere es dann. Ne?
Also für mich ist auch das Wichtige, also ich habe tatsächlich meiner Nichte, die war glaube ich 4, als ich ihr den ersten Raspberry geschenkt habe, ist immer noch der einzige, aber die Idee, dass ich so oft sehe bei Menschen, die sich nicht näher damit beschäftigen, dass sie sich begrenzen lassen von dem, was das Smartphone oder das Tablet ihnen vorgibt. Anstatt zu sagen, ich möchte das lösen, also was weiß ich, dieses oft, also diese Wetterstation oder irgendwelche, ich möchte das lösen und dann suche ich mir die Technik dazu, dass man also quasi von diesem Gedankengang herkommt, dass alles irgendwie gelöst werden kann. Man muss sich halt nur mehr oder weniger damit beschäftigen, während das iPhone einfach sagt, hier sind deine E-Mails. Und bei anderen Sachen muss man dann manchmal sagen, das geht einfach nicht. Das klingt zwar unlogisch, aber es geht nicht. Und dass einfach das eine der Konsequenzen von so einem 35€ oder $35 Gerät ist, dass Menschen, die sich weniger damit beschäftigen, das Gefühl haben, dass die Technik muss sich nach mir richten. Und auch was du sagst, genauso habe ich das auch benutzt. Also ich habe auch selbst einen, wo ich mir auch so ein NAS nur gebaut, also gebaut ist ja tatsächlich, runtergeladen, installiert und gemacht habe. Aber einfach, ich weiß, dass es geht. Und wenn es ein Problem gegeben hätte, hätte ich es gelöst. Und dieses andersrum, dass wenn alle nur noch mit dem iPhone aufwachsen, dann diese Kreativität von, ich möchte was Neues entwickeln, dass die dann verloren geht. Und das ist für mich so eine der, ja, der größten Errungenschaften von dem ganzen.
Naja, man hat wieder das Gefühl, man kann konstruieren statt konsumieren. Genau. Und du hattest ein Erfolgserlebnis am Schluss. Und das ist ja auch, was viele Maker antreibt. Das Erfolgserlebnis, ich habe selber was geschaffen. Ich meine, Homo habilis. Wir sind eben der Mensch, der mit Werkzeug umgehen kann. Oder waren es mal. Mittlerweile nicht mehr.
Nicht
und
alle.
Für einen ist dann eben der Level, ein bisschen ein paar Sachen zusammenstecken, das Erfolgserlebnis. Ich müsste jetzt schon ein bisschen mehr machen, um zu sagen, das hat mich jetzt befriedigt. Aber man hat eben die Möglichkeit, ne? Und das ist eine tolle Sache. Deshalb die Erfolgsgeschichte, deshalb 11 Millionen Dinge. Und also viele haben ja auch mehrere davon zu Hause im Einsatz. Ja. Ne? Die haben irgendwie, also ich habe 5 Stück da jetzt mittlerweile rumzuliegen und auch noch diverse andere SBCs. Also hier Odroid wollte ich auch nochmal zeigen, auch eine schöne Plattform. Da kommen wir gleich zu noch. Ne?
Ja, natürlich, weil das war die Sache. Also es ist nicht nur, dass der Raspberry so erfolgreich ist. Für mich ist tatsächlich auch immer, wenn ich an die Make und vorher die Hardware-Hacks denke, das ist immer so das Ding, was ich damit verbinde. Also was der Raspberry ist für mich so das Aushängeschild. Mhm. Und der hat ja richtig so, also für mich so richtig diese Kategorie erst zumindest in mein Bewusstsein gebracht, dass es Maker da draußen gibt, die alles Mögliche konstruieren. Und damit hat er ja auch viele Nachahmer gefunden.
Lustigerweise, die Maker-Szene ist ja tatsächlich schon etwas älter. Also die, ja, die ersten Geschichten, die dann wir mit Hardware-Hacks gemacht haben, einmal online, sind gekommen, bevor es überhaupt irgendwie Raspberry Pi nur sichtbar oder ahnbar wurde. Ja. Das finde ich auch eine lustige Entwicklung, dass es so in den im letzten Jahrzehnt eben so eine Entwicklung gab, dass die Leute sich wieder dafür interessiert haben, was steckt eigentlich dahinter? Kann ich was selber machen? Kann ich irgendwie auch Sachen machen? Die klassische Hacker-Definition, kann ich irgendwie intelligente Sachen mit den Geschichten machen, für die sie eigentlich gar nicht vorgesehen sind. Mhm. Ne? Also so ein Hack einfach heißt, ich mache irgendwas mit dem Gerät, für das es nicht gemacht ist, aber das irgendwie so cool ist, das irgendwie so eine schlaue Sache macht und so. Und das ist irgendwie so das, wo sich das dann so auch wieder verbreitet hat. Das wurde plötzlich wieder attraktiv, nicht nur in der Nerd-Szene. Ne?
Also vielleicht, wo du sagst, Sachen hacken, weil also hier hackt man ja jetzt nicht mehr viel, aber die Szene kommt ja so ein bisschen, ich kann mich noch erinnern, wenn wir früher eben versucht haben, mit Linux-Rechnern zu basteln. Manche Sachen, Plattformen waren einfach unbezahlbar. Ich meine, so kleine Platinen gab es ja schon immer, die haben dann aber so im Embedded-Bereich 500 Euro gekostet, dann der Softwareentwicklung nochmal 200 Euro dazu. Was haben wir denn gemacht? Wir haben zum Beispiel kleine Edimax-Router genommen und haben dann OpenWRT raufgemacht und haben die LED-Ansteuerung, die haben wir dann als GPIOs benutzt. Das war dann quasi unsere Bastelplattform. Also das war sozusagen die Vorläufer von den Raspberries. Und mittlerweile muss man jetzt eben nicht mehr seine Router hacken, sondern es wird komfortabler. Ja. Aber wie du schon sagst, die Maker-Bewegung, die gibt es eigentlich schon seit längerem. Also sagen wir mal so 2004 ging es ja los, nachdem in den USA Dale Dougherty die Make die erste veröffentlicht hat. Und seitdem gibt es da eben eine Entwicklung. Angefangen hat man dann mit Arduino. Da gibt es eben kein richtiges Betriebssystem, sondern ich programmiere den Controller direkt mit einer beliebigen Programmiersprache und kann da was anschließen. Und hier habe ich jetzt aber eben vollständiges Betriebssystem und kann richtig mit Bibliotheken arbeiten. Hier kann ich jetzt Gesichtserkennung machen, also nicht nur, dass dann gesichtet, sondern er erkennt auch, dass Jürgen Kuri gerade hier sitzt und er kann auch Spracheingabe machen. Mhm. Wir hatten ja so eine Projekte damit, ich kann das in Weltraum schicken an einem Ballon, weil es eben relativ geringen Stromverbrauch hat. Und das eröffnet jetzt so viele neue Möglichkeiten, die man eben früher gar nicht hatte. Und das ist einfach richtig geil.
Das hat sich natürlich dann auch sozusagen so selbst befruchtet die ganze Zeit. Genau. Also Digilay meinte das auf YouTube gerade, das ist gut, der ist klein, billig und geringer Stromverbrauch, aber er hat eben auch eine riesige Entwickler-Community
inzwischen. Genau.
Auf den man, deren Ressourcen man zurückgreifen kann, wo es eben Bibliotheken und sonst was gibt und so. Und die einem das Leben einfacher machen, auch wenn man basteln will. Ne? Ja. Man muss ja nicht irgendwie so beim ersten Bit anfangen.
Und das ist ja tatsächlich anders als Anfang der 80er, diese erste quasi, wir programmieren alles selber Geschichte, genau, weil das so sehr abgetrennt voneinander war.
Naja, das ist eben so, definiert sich die Maker-Szene. Also es ist eben alles Open Source, man veröffentlicht sein Projekt, dass ein Maker in Australien kann eben das nachbauen, was ein Maker in Finnland gebaut hat. Hier hast du meine Bibliothek, hier hast du vielleicht sogar noch die Platine und so weiter, bau das nach und das ist einfach schön. Und das ist eben auch der Vorzug im Moment bei, wir hatten schon gesagt, Arduino ist ja noch so ein anderes Bastelboard, aber auch beim Pi, du hast eben eine große Community und der Pi ist einfach quasi mittlerweile sowohl Industriestandard auch schon, als auch Community-Standard. Ne? Also man stellt irgendwo eine Frage und man bekommt relativ schnell eine Antwort oder man findet sie schon, während so, wie gesagt, ich bin ja eher teilweise ein Freund von den Odroid-Boards, die eben auf den Fuß vom Pi folgten, das sind die, aber da ist man mit vielen Problemen auf sich gestellt, ne? Weil die Community relativ gering ist und da muss man dann lange selber nach Lösungen suchen, während beim Pi, da ist alles, die ganze Hardware wird drumherum gestickt, die Pin-Belegung vom Raspberry Pi ist mittlerweile, alle orientieren sich daran, sogar die Odroids und die Industrie versucht ihre Sachen da so zu bauen, dass es Raspberry Pi kompatibel ist mit Erweiterungsboards, also das ist praktisch.
So, du hast jetzt zweimal den Odroid erwähnt, ist das jetzt einer von diesen Also ich habe mir vorher geguckt, die, also viele, in Anführungsstrichen, Nachahmungen. Es ist ja Open Source, deswegen ist klar, dass Leute das nachbauen und sagen, mir fehlt das beim Raspberry, deswegen vielleicht baue ich das. Was ist das jetzt? Also
Das ist ein Odroid. Das ist ein Odroid U3 und da ist ein Exynos-Chip drauf. Der wurde eigentlich, oder wurde früher in Samsung-Smartphones verbaut. Und das war einer der ersten, der auch erheblich leistungsfähiger war als der Raspberry Pi. Also weil man muss dazu sagen, der erste Raspberry Pi war auch nicht wirklich der Kracher. Das war irgendwie ein Prozessor, hatte ja ein oder zwei Kerne, ich weiß schon gar nicht mehr, mit 1,2 Gigahertz, 256 Megabyte RAM. Also wenn man da auf der Bedienoberfläche Firefox aufgemacht hat, das Ding schlief erst mal ein Jahr, ging schon mal gar nicht. Und dann hat man das so Ding, hat man den Speicher verdoppelt, dann mehr Kerne in den Prozessor rein und so weiter. Mittlerweile macht das Spaß, damit zu arbeiten. Aber wenn es um Leistung geht, sind diese Dinger von Odroid eben doch noch erheblich performanter. Die haben 2 Gigabyte RAM, die haben 8 Kerne und so weiter, die neueren. Und damit kann man dann richtig schon auch Robotikanwendungen machen. So. Also wirklich Bilderkennung in Echtzeit und so weiter, also Objekterkennung.
Also das heißt, das ist auch wieder so ein Beispiel für, wie sich befruchten die, also gegenseitig die Projekte, weil wenn der Raspberry halt nicht reicht, der geht dann halt zum Odroid und hat auch für wahrscheinlich dann ein bisschen höheren Preis.
Genau, der kostet, glaube ich, kostet irgendwie 70 Euro und dann gibt es noch den XU4, der hat dann 8 Kerne, der kostet dann 100, aber der kann dann auch richtig was. Ne?
Genau, also das heißt, das ist alles so ein Beispiel, aber selbst Raspberry haben sich ja erweitert, das ist auch noch einer. Kannst du dir mal kurz vorstellen, weil es gibt ja tatsächlich, also wir hatten zum Geburtstag wurde nicht der vierte, das war der Raspberry W.
Zero W.
Wir warten noch auf den Raspberry 4, glaube ich, aktuell. Ist das
der Stand? Ist, so wie es aussieht, kommt er dann wohl doch nicht. Eben Abten hatte wohl ein Interview gegeben, hat gesagt, nee, eigentlich eher nicht, das war wohl eher ein Fake oder so. Wahrscheinlich hatte jemand verwechselt, dass wenn ein neuer Zero in der Queue ist, dass das der neue Pi 4
sein könnte. Also der Zero ist dann, und wir können das ja mal reinhalten, wobei das wird jetzt, glaube ich, wirklich zu klein für unsere Kamera. Der ist dann auch von Raspberry, also es gibt eben nicht nur, du hast gesagt, den Standard, den normalen, sondern die Zeros.
Genau, also es gibt diesen Zero, der ist nochmal runtergestrippt, der hat eben keine USB-Buchsen mehr, der hat keine Netzwerkbuchse mehr und ein HDMI-Mini, weil die Anforderung war von einigen Entwicklern oder Bastlern, Makern, die gesagt haben, das ist irgendwie viel zu groß, wir brauchen das in kleiner, um das irgendwo reinzukriegen. Ja. Zum Beispiel so in kleine Drohnen, die man damit steuern kann. Und dann hat man einfach darauf reagiert und hat das Ding ein bisschen runtergestrippt. Und jeder kann jetzt sozusagen für seine Ansprüche noch Dinge nachrüsten. Also man kann hier die IOs nachrüsten oder ich kann dann hier an den Mini-USB-Buchsen oder Micro-USB-Buchsen noch was ranmachen und so weiter. Und das Witzige ist, der heißt jetzt W, also Zero W, jetzt ich wieder mit meinem Odroid. Das ist ja eigentlich keine Erfindung von der Raspberry Pi Foundation, also dieser Formfaktor. Yep. Es gab eigentlich vorher schon auch von Odroid den Odroid W. Und da ist witzigerweise auch der Broadcom-Chip drauf. Und das war damals dann so ein bisschen, wieso hat Odroid jetzt einen Broadcom-Chip? Und offensichtlich hat dann Broadcom eingesehen, als die Raspberry Pi Foundation sich beschwert hat, okay, dann geben wir den Chip nicht mehr raus. Das heißt also, dieser eigentliche Pi Zero, der von Odroid damals rauskam, der wird nicht mehr weiter produziert. Und ein paar Monate später kam dann der Pi Zero von der Raspberry Pi Foundation.
Also doch nix heile Welt.
Also doch nix Heile Welt, genau.
Und Open Source Maker Szene.
Genau.
Das war interessant, ne? Weil das ist ja so ein Problem. Oder was heißt ein Problem? Ich weiß gar nicht, ob es ein Problem ist, aber das wurde im HSO Online Forum als erstes gleich mal diskutiert. Wie sieht denn das aus dann mit so Lizenzen? Ne? Weil wenn ich mir so ein Raspberry kaufe, was kann ich denn damit anstellen? Klar, ich kann basteln, ich kann zu Hause machen damit, was ich will, was ich lustig bin, da guckt keiner drauf. Aber was passiert denn, wenn ich da ein kommerzielles Produkt draus mache aus der Raspberry-Platine? Kommt dann Broadcom an und will nochmal Lizenzen haben? Kommt dann irgendwie die HDMI-Vereinigung an und will noch Lizenzen? Ich meine, gut, Software ist in der Regel Open Source, aber die Treiber sind schon wieder Binaries, wo man unter Umständen die Rechte haben muss. Das sind dann Fragen, die dann kommen, wenn plötzlich das Basteln so interessant wird oder das Ergebnis davon so interessant wird, dass man meint, naja, könnte ja vielleicht ein Startup draus machen.
Das ist eine gute Frage. Also ich schätze mal, das ist einfach im Moment noch eine Grauzone, wo irgendwie keiner den Leuten in die Suppe spuckt. Aber wenn man es wahrscheinlich genau mal klärt, alleine schon, wie du sagst, HDMI, also keine Ahnung, ob man da Lizenz oder wie groß die Lizenzgebühren sind, ne? Wenn man dann plötzlich einen Media Player herausbringt.
Also das Basteln ist, sollte man doch erstmal oder zumindest sich dann genau erklären. Also für zu Hause basteln, die ganzen Projekte. Wir haben ja auch, ich weiß gar nicht, du hast es, verfolgst es ja an YouTube, dass die Leute auch mal schreiben, was man überhaupt so machen kann. Was ist denn so dein Lieblings? Also jetzt mal nicht Odroid, du darfst dann auch dein Lieblings-Odroid-Projekt
sagen. Ja, aber also meine privaten Lieblingsprojekte sind Robotikprojekte und Gesichtserkennung und Spracherkennung. Und dann so meine allgemeinen, die, also in dem Thema ist immer so, wo man neue Einblicke bekommt oder Sichten, Einsichten, die man noch nicht hatte. Und es gibt zum Beispiel dann eben, wo die Leute an Wetterballons Raspberry Pis hängen und die dann irgendwie in die Stratosphäre hochschicken. Und die machen dann Aufnahmen und dann fällt das Ding an einem Fallschirm runter und anschließend kannst du dann die Aufnahme auswerten. Das finde ich persönlich ziemlich faszinierend. Die Bilder sind auch sehr schön. Und es gibt zum Beispiel auf der Raumstation ISS gibt's zwei Pis, die heißen da AstroPi, wo die Schüler dann sozusagen die Astronauten dort oben bitten können, macht mal spezielle Versuche und Projekte mit den Pis und die führen die dann durch und liefern dann die Ergebnisse. Und das finde ich so faszinierende Sachen, ne? Wo man merkt, also da wachsen Welten zusammen und das ist...
Also ich finde es auch faszinierend auf YouTube oder so, was die Leute erzählen. Im Prinzip machen die zu Hause alles, was man sich vorstellen kann. Ne? Das fängt irgendwie bei irgendeiner Lichtsteuerung an und geht dann halt bis zum kompletten Router, VPN-Gateway. Also natürlich sind solche Anwendungen, wo irgendwie so die Nerds ihre Energie reinstecken, am meisten verbreitet, eben, dass sie ein eigenes VPN-Gateway mitbauen oder einen Download-Server oder einen TV-Server oder sowas. Ne? Und das funktioniert alles wunderbar.
Ein großes Thema ist zum Beispiel, wir haben ja gerade gehört, Stuttgart will jetzt alle Euro 5 Diesel irgendwie aussperren, Feinstaubmessung. Mhm. Da kommt zum Beispiel das Thema Citizen Science ins Spiel, also verschiedene, wo Leute sich eigene Messstationen auf dem Balkon bauen können. Und da gibt es zum Beispiel auch ganz viele Lösungen für den Raspberry Pi. Wir hatten jetzt in der vergangenen, in dem IoT-Sonderheft hatten wir gezeigt, wie man mit einem Pi eben so einen Feinstaubsensor anschließt und dann kann man das auf entsprechenden Seiten, also die sich, da gibt es extra Communities, kann man seine Daten hinliefern und dann sieht man hier gerade an der Kreuzung ist die Feinstaubbelastung besonders groß, UV-Index, Temperatur und so weiter und so wird dann quasi, wenn man nicht den Meteorologen vertraut, die können einem ja sonst was erzählen oder andere Messstationen, dann kann man eben ein bürgerverwaltetes Messnetz aufsetzen. Ne?
Passt irgendwie gut zu der Frage von Jens Imhoff, die er auf YouTube gestellt hat, ob du weißt, ob es irgendwie größere Projekte an Schulen oder in öffentlichen Einrichtungen oder sowas gibt, wo man sagt, also das ist so ein Beispiel, wie das jetzt auch in die Breite geht oder...
Also das wäre eben mit Messdatenerfassung wäre dieses Citizen Science, also ein konkretes Projekt habe ich da jetzt nicht. Was in die Breite geht, da müsste ich jetzt passen.
Bei Schulen ist es wahrscheinlich, wir haben es ja vorhin schon angesprochen, immer so eine Lehrerinitiative, klar, wenn der Lehrer das macht, weil das ist ja nicht teuer. Also wahrscheinlich gibt es da ein Budget auch in der Schule, wo man vielleicht sowas machen kann. Aber da ist immer noch sehr darauf angewiesen, dass der Lehrer engagiert ist. Wobei aber durch die große Verbreitung, die große Community... wird sicher ein paar geben, kann man ja hier auch Zuschauer...
Also es gibt so ein paar Projekte, die eben übergreifend sind, zum Beispiel Open Roberta ist ja so eine Stiftung oder so ein Verein, da geht es um Robotik und auch um Programmieren und da gibt es dann natürlich so bestimmte Boards, die da unterstützt werden, wie zum Beispiel der Pi oder der Calliope und so diverse andere. Und da gibt es schon so länderübergreifend ein paar Projekte, aber jetzt so eins, was schon in der Schule als Forschungs- oder Lernobjekt benutzt wird, das wüsste ich jetzt nicht, aber ich lasse mich da gerne informieren, dann kann man darüber mal berichten. Ne?
Ja, auf jeden Fall, vor allem, also wie gesagt, es sind ja nur 5 Jahre, wir haben vorhin dieses Ziel mit den Informatikstudenten, das ist ja, also die Erfolge würde man erst in einer Weile sehen und da ist ja auch noch genug Zeit und Möglichkeit. Du hast diesen Microbit angesprochen, der ist ja aus Großbritannien, der ist ja auch ganz neu, das ist auch wieder eine Geschichte, die ein Revival von einer Geschichte aus den 80ern, glaube ich,
ist. Genau, von dem ersten, also damals der PC oder der Homecomputer BBC Micro, das war ja auch von der BBC angestoßen, das war sozusagen dann damals der Schülerrechner. Der BBC Microbit, das ist jetzt kein vollwertiger Rechner, sondern so eine Art, also der hat schon so einen Arm drauf, aber ich kann jetzt keinen Monitor da anschließen, sondern ich programmiere ihn am PC. Und dann macht der Dinge. Hat da irgendwie LEDs schon drauf und der hat einen Gyrosensor drauf und ein Mikrofon und einen Lautsprecher, sodass man dann irgendwie ein Projekt programmieren kann, sagen wir mal eine Lärmampel. Mhm. Man misst irgendwie, wie laut wird gesprochen und wenn es dann zu laut ist, dann macht das Display, also diese LEDs machen irgendwas oder irgendwie so. Und das versucht man ja jetzt mit dem Calliope, das ist ja so ein Projekt von der Gesche Joost und diversen anderen, in die Schulen zu bringen in Deutschland. Das ist dann sozusagen nochmal eine etwas kindersicherere Version des Microbit.
Aber erfahrungsgemäß, auch wenn, was du jetzt aufzählst, ist das bei all diesen Projekten, kann man sich nicht vorstellen, was die Leute dann damit machen oder in dem Fall die Schüler. Also das ist ja wie beim Raspberry. Ja. Wenn man vor 5 Jahren, kann man ja mal ins Forum gucken, auf Heise Online hatten wir hinten die Meldung, kann man ja mal gucken, was die Leute gedacht haben, was daraus gebaut wird. Ich schätze mal, dass die Hälfte der Sachen mindestens nicht da drin stehen, die du jetzt auch aufgezählt hast.
Die Klassiker sind immer, weshalb sich die Leute auch beschweren bei einem, ist ich will NAS. So, NAS braucht man USB 3.0 oder SATA. Also hat der Pi bis heute nicht. Ja. Und so weiter. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich mir immer sage, Leute, dafür braucht ihr doch aber keinen Raspberry Pi. Mhm. Nicht schon wieder den Media Player. Ich kann es nicht mehr sehen. Macht doch mal coole Sachen draus, die man eben vorher nicht machen konnte. Ne? Also eben so wie so ein Astro Pi oder am Wetterballon fliegt da rum. Oder es gibt ja auch Leute, die bauen sich da U-Boote dann, um den Teich in ihrem Ort zu erkunden und dann mit der Pi-Cam. Dann nehme ich das ganze Geraffel, mache da eine Antenne ran, pack das dann in eine Tupperdose, so wie das hier und versenke das dann im Teich. Ne? Und dann habe ich eben mein Pi-U-Boot. Ja, ja. Ne? Und das sind eben Dinge, vorher hat bestimmt keiner seinen Laptop in den See geschmissen, um mal zu gucken, wie es da drin aussieht. Und das sind eben so Anwendungen, sage ich, ist richtig kreativ, aber NAS und ein Kodi darauf installieren, das macht mich dann immer traurig.
Naja gut, aber es ist natürlich wo viele dann zu Hause auch sagen, ja gut, ne, wenn ich schon irgendwie so damit rumbastel, dann kann ich mir auch was bauen, was ich gerade brauchen kann.
Ne? Ja, das ist, also natürlich.
Das was es unter Umständen ja auch billiger macht, als wenn ich ein kommerzielles NAS kaufe.
Ja, wobei beim NAS sehe ich das ein, bei vielen anderen Media Player sind auch nicht mehr so teuer und zum Beispiel Drucker-Server liest man öfter oder VPN-Server. Naja.
Ich überlege nur gerade, was wir machen würden, wenn 11 Millionen Raspberries in allen Seen und Teichen liegen würden.
Ja,
das wäre dann auch wieder eine große Diskussion. Aber du hast vollkommen recht. Also ich kenne das auch. Also ich habe es hier auch nochmal mitgebracht. Wir können ja mal kurz vorankündigen. Ich hoffe, da ist dann keiner dabei, weil die CT, die morgen kommt, eigentlich machen wir das ja am Uplink, aber können wir mal kurz zeigen, hat auch Raspberry-Projekte und zumindest vorne drauf steht nicht.
Nee, da sind auch ein paar ganz gute diesmal dabei. Auch eine kleine Drohne, die dann irgendwie über wo ein Pi Zero drin ist. Und die dann eben über WLAN von einem Smartphone gesteuert wird und auch mit einer Pi-Cam gleich, also Echtzeitbilder rüberliefert. Das ist schon ganz cool, ne? Aber wie gesagt, also NAS kriege ich immer gleich einen dicken Hals, wenn ich das höre.
Also ich glaube auch, dass ich habe das ja, wie gesagt, meiner Nichte geschenkt und finde das auch eine gute Sache, wenn man es den Kindern oder, also ich glaube eher Jugendlichen, also jetzt auch aus der Erfahrung, dass es nicht wirklich was für Kinder ist, also zum Beispiel um Linux braucht man ja schon ein bisschen lesen, sollte man können und schreiben. Das ist bei Lego wahrscheinlich noch nicht so, kann Christina gleich nochmal das ist einfach, wenn das alle haben, so wie damals, dass alle Jungs Anfang der 80er hatten, auch wenn sie sonst nichts hatten. Das, was da rauskommt, teilweise sieht man ja erst teilweise 10, 15 Jahre später. Also die Leute, was weiß ich, Mark Zuckerberg und so, das sind ja quasi die damit angefangen haben. Die haben zu Hause gesessen in der Jugend. Und das wäre jetzt so die Hoffnung, wenn die dann über das NAS hinausgehen. Wobei ich glaube, so ein 15-Jähriger ist da jetzt auch nicht das Wichtigste, dass er das NAS hat.
Ja.
Das sind vielleicht dann wirklich die Eltern, die das Ding erstmal für sich kaufen.
Genau, das ist das. Also man muss den Leuten auch sagen, irgendwie mitgeben, warum kann das interessant sein? Ja. Ne? Was hast du jetzt davon, wenn du sowas machst? Und da ist einmal dieses, ich habe jetzt was gebaut und das geht Tatsache. Wenn man erstmal einmal dieses Gefühl hatte, dann bleibt man dran. Ne? Das ist so wie mit anderen Dingen. Ich will jetzt nicht sagen mit Koksen, ich habe noch nicht gekokst, aber das ist so einmal so ein Gefühl dafür bekommen, Erfolgserlebnis anderen zeigen, strahlend. Ne? Und das ist eben, was wir auch immer auf der Maker Faire sehen. Ich will ja noch mal ein bisschen Maker Faire Werbung machen. Natürlich. Wir sind ja in Berlin wieder vom 9. bis zum 11. Juni. Da präsentieren ja auch eine Menge Leute ihre Projekte mit Arduino, mit Raspberry Pi und was auch immer. Und die erklären den Leuten ja auch ihre Projekte. Und man sieht, mit welcher Begeisterung die das erzählen. Und man sieht dann auch, wie die Gegenüber, wenn die das erklärt bekommen, wie dann bei deren die Begeisterung wächst. Und sie sind jetzt inspiriert. Und dann kommen viele im nächsten Jahr wieder und sagen so, letztes Jahr war ich als Besucher da. Ich fand das so geil. Ich habe jetzt auch angefangen. Jetzt stelle ich auch aus.
Ja, und vor allem, also da finde ich auch das wieder, was du meinst. Und zwar dann nochmal auf einer ganz anderen Ebene, dass ich nicht nur irgendwie so Projekte sehe, die so eine ganz bestimmte Funktion haben, sondern Projekte sehe, die sind, ja gut, sind Kunst letztlich, ne?
Genau.
Sind irgendwie so herrlich anzugucken und sind tatsächlich fast schon, ja gut, das, was man heute Kunst mit Technik machen kann, zum Beispiel. Auch solche Beispiele, die finde ich dann extrem faszinierend, wo Leute auf Ideen kommen. Ja,
gut. Und das Unerwartete, wo man dann plötzlich davor steht und sagt, ach, das geht oder das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ne?
Und da hilft halt die Verbreitung, weil je mehr Leute den einfach rumliegen oder so haben, desto dann kommen auch Leute, die sich vielleicht nicht für Technik interessieren oder das so sagen, weil Technik ist ja wirklich überall, das ist so wie sich nicht für Politik interessieren, die es einfach dann so in die Hand nehmen und sagen, ich habe eine Idee und der kann mir dabei helfen.
Und das ist eben noch, also wir haben jetzt über Schüler und Einstiege und wie hoch sind die Level gesprochen. Es kommen ja dann noch aus Ecken Leute, die damit eben, wie du schon sagst, Künstler, die machen damit Sachen. Normalerweise ein Künstler studiert Kunst und vielleicht noch ein bisschen Handwerk oder so, aber die können nicht per se programmieren. Trotzdem ist es dann mit wenigen Schritten möglich, darauf Dinge und Programme zu erstellen, um dann ihre Kunstinstallation irgendwie zu animieren, das zum Leben zu erwecken und so weiter.
Wobei, gut, also die Diskussion sollte man jetzt vielleicht nicht anfangen. Das ist fast eine Diskussion für eine eigene heiße Show. Fällt mir ein Zitat von Kurt Vonnegut ein, das er auf Twitter gebracht hat, der meinte oder so, wenn heutzutage jemand einen Roman schreibt, das nicht sich auf die digitale Welt bezieht, dann hat er das Thema verhüllt. Das ist wie die Viktorianer, die den Sex ignoriert haben. Und ich denke auch, wenn ein Künstler heute irgendwie nicht Bezug nimmt auf das, was die digitale Welt ausmacht oder damit zumindest eine Ahnung von hat. Er muss ja nicht gleich programmieren können, aber natürlich ist so ein Arduino oder ein Raspberry auch für den einen guten Ansatz, dann ist das irgendwie so auch gesellschaftlich nicht wirklich relevant.
Also wir waren irgendwie vor 3 Wochen waren wir irgendwie in Berlin an der Hochschule der Künste da bei der Gishi Joost und die machen da im Institut für Interactive Design, da sind ganz viele Künstler, die eben nicht wirklich programmieren gelernt haben und die machen dann mit wenigen Dingen, machen die dann Prototypen und die machen dann tolle Sachen, die bewegen sich, die haben auch wirklich einen Sinn und aber das ist eben auch der ganzen Maker-Bewegung geschuldet. Wir haben Arduino, wir haben Raspberry Pi, wir haben heutzutage 3D-Drucker und vielleicht noch Lasercutter und alles ist Open Source und man muss nicht mehr alles immer neu erfinden, das Rad von vorne erfinden, sondern ich kann bestehende Dinge schön miteinander kombinieren, um dass es dann plötzlich etwas anderes macht. Und das ist eben das ist eben schön und deshalb hoffe ich, dass es noch weiter besteht und auch die Industrie befeuert. Ne?
Ja. Ich habe vorhin, als ich noch ein bisschen gelesen habe, auch gesehen, dass damals das Versprechen auch war, das ist ein günstiger Computer für Entwicklungsländer. Also das, was wir jetzt mit Schülern gesagt haben, ist ja auch, gilt ja auch für, was weiß ich, Länder, wo man jetzt eben nicht aufwächst, dass zu Hause im Zimmer der Laptop steht. Aber das hat sich ja irgendwie nicht so durchgesetzt. Also die sind jetzt alle an Handys, könnte man eher sagen, oder? Die Smartphones haben sich schneller verbreitet.
Da muss ich jetzt passen an der Stelle. Also ich weiß, es gab damals diesen One Laptop per Child, da wo man noch kurbeln musste, um Strom zu erzeugen oder so. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern sich das da wirklich durchgesetzt hat. Wahrscheinlich eher nicht, weil ich muss ja noch viele Peripherie kaufen und selber anschließen. Das ist ja kein geschlossenes System. Aber auch da ist es so, dass ich eben, also wir hatten ja auf der Maker Faire diese Global Innovation Group, das ist diese GIG, die eben so, da treffen sich Leute aus Dritte Welt oder Vierte Welt Ländern und zeigen, was man eigentlich so basteln kann. Und die verwenden eben auch teilweise Arduino und Raspberry Pi für die Steuerung von 3D-Druckern, wo die sich dann vor Ort, ich meine, wir alle verklappen unseren Müll nach Afrika teilweise, ne? Die bauen sich dann aus ausrangierten PC-Gehäusen, bauen die sich dann 3D-Drucker. Irgendwo finden sie noch einen Schrittmotor. Den Extruder müssen sie jetzt noch dazu kaufen. Aber sie können sich alles zusammensuchen, bauen 3D-Drucker und dann kommt eben auch wieder so ein Raspberry Pi oder ein Arduino ins Spiel. Und da haben die aber Zugriff und das kostet nicht viel. Also auch das revolutioniert so ein bisschen die Schwellenländer, die eben nicht darauf warten müssen, dass ihnen jemand teure Embedded Boards zukommen lässt.
Okay, stimmt. Ich meinte halt vor allem also so ein richtig großes, also die meisten auch die Maker-Projekte und diese Projekte, die kommen aus dem Westen, also aus Europa und Amerika wahrscheinlich, vielleicht Japan noch. Das ist jetzt nicht, also die Revolution, das ist dann auch wieder was für eine andere heiße Show, geht wahrscheinlich trotzdem, also die meisten technischen Geräte, die sie haben, sind die Smartphones und das ist dann eher so ein punktuelle Entwicklung, wie sie aber hier auch ist. Also ich meine, klar, hier passieren, die Digitalisierung ist ja auch woanders. Ich habe noch, du hast gerade schon gesagt, worauf du so hoffst, wie sieht denn das in 5 Jahren mit dem Raspberry aus und überhaupt mit den Einplatinen?
Ja, da gab es auch die Frage, ist der Raspberry von der Entwicklung her, also von dem, was noch kommen kann, mit der Hardware am Ende ist, kann da noch was groß kommen?
Fehlt noch irgendwas richtig Wichtiges da drauf?
Also ich glaube, man muss ein paar Brüche machen. Also man hat ja bisher immer so eine Art, so wie Microsoft damals, man war immer rückwärtskompatibel. Mhm. Damit hat sich die Pi Foundation, glaube ich, sehr viel auch verbaut, weil der könnte eigentlich wesentlich leistungsfähiger sein. Es ist so, man hat mit einem ARM V6 angefangen, dafür hat man das Noobs programmiert. Dann kam dann der ARM V7, dann kam ARM V8, aber ARM V8 ist 64-Bit fähig. Man hat nicht den Schwenk gemacht auf 64-Bit, sondern man betreibt quasi den im ARM V6-Modus mit 32-Bit. Also ist alles nicht so schön, wie es sein sollte. Man müsste jetzt einen Schnitt machen, dann müsste man wahrscheinlich aber auch zwei Softwarelinien weiterfliegen und das ist genau der Punkt, wo man eben wieder Ressourcen braucht und wo man sich fragen muss, wie macht jetzt die Pi Foundation weiter? Auf jeden Fall der Zweig, der lässt sich nicht mehr wirklich weiterentwickeln. Also meine Vision... Also
kein Raspberry 4.
Ja, doch schon, aber mit einer anderen Hardware dann. Okay. Deshalb hat ja irgendwie auch eben Abt gesagt, der nächste wird dann wahrscheinlich erst in 3 Jahren kommen. Und dann, denke ich mal, ist auch Rückwärtskompatibilität in einigen Bereichen nicht mehr so wichtig. Mhm. Hauptsache meine Sketche, meine Skripte funktionieren dann noch. Meine Vision ist so ein bisschen, dass eben diese ganz kleinen Dinger, dass die noch leistungsfähiger werden, dass ich sie dann einfach auch in eine Kleidung verbauen kann. Und dann habe ich wirklich intelligente Kleidung, Wearables oder vielleicht einen Fahrradhelm, der dann selbstständig blinken kann oder ins Fahrrad einbauen. Also, weil das ist ja ehrlich gesagt immer noch viel zu groß für manche Dinge. Ne? Das ist jetzt so eine Kiste, kann man sich ins Wohnzimmer stellen, aber wirklich mobil ist es nur in manchen Bereichen. Und wenn ich das dann soweit habe, dann baue ich es eben in die Jacke ein und...
Also diese Rückwärtskompatibilität, habe ich gerade überlegt, das wäre dann wieder so eine Chance für so eine Alternative. Also den Odroid ist ja nicht der einzige, ne? Es gibt noch...
Ja, es gibt Banana Pi, Mini Pi, genau. Sonst wie Pi, also so viel Orange Pi, alles ist Pi heutzutage. Wobei, das sollte man sagen, Pi kommt nicht vom Kuchen, sondern von Python Interpreter, weil die wollten damals ursprünglichen Python Interpreter hardwaremäßig schon einbauen. Daraus ist ja nichts geworden, dann hat man das jetzt mit Software gemacht. Aber daher kommt der Name.
Hat nichts mit Life of Pi zu tun.
Genau, auch damit nicht.
Okay, aber das heißt, es gibt ja genug Alternativen und für die wäre das ja eine Chance zu sagen, für alle, die auf die Rückwärtskompatibilität nicht angewiesen sind, aber mehr Leistung haben wollen, bieten wir was an.
Also letztlich ist ja nur wichtig, dass irgendwie immer dasselbe Betriebssystem draufläuft. Und das ist dann zum Beispiel eben bei vielen Ubuntu oder Debian und dann ist gut. Und dann ist mir eigentlich die Plattform, die da drunter ist, total egal. Hauptsache, die Treiber sind da. Ne? Und
es gab noch eine konkrete Frage. Ich weiß gar nicht, ob wir die hier überhaupt beantworten können, ob man mit so einem Ding auch ein Funkgerät bauen kann. Das wird natürlich auch regulatorisch oder rechtlich echt
also schwierig. Also es gibt Funkgeräte, es gibt kleine FM-Transmitter, die über den Raspberry Pi funktionieren. Da wird im Wesentlichen ein I/O-Port so lange getoggelt, dass er im UKW-Band sendet. Und dann kann ich das noch ein bisschen modulieren und kann dann quasi einen kleinen Piratensender damit bauen. Der hat jetzt nicht die Riesenreichweite. Es gibt dann aber noch, ich kann ja hier sozusagen das als Grundlage zur Steuerung eines Funkempfängers nehmen. Also der selber hat jetzt natürlich keine Module zum Empfangen. Oder zum Senden, aber ich könnte da jetzt noch was drauf machen. Was er noch hat, ist der Bluetooth-Chip, der hier drauf ist. Der hat eigentlich noch eine Option, mehr zu können. Theoretisch. Das Doofe ist nur, dass dieser eine Pin, um das machen zu können, der ist nicht geroutet, also nicht verdrahtet auf dem Board, sodass man das nicht kann. Aber wenn er das hätte können, dann könnte man auch noch in verschiedenen anderen Bändern empfangen und nicht nur bei 2,4 Gigahertz. Mhm.
Okay. Ja, die Frage ist, glaube ich, weitgehend beantwortet.
Die nächste Frage war dann, wann wir eine heiße Show zu Lego machen.
Ja, ach so, genau. Da muss ich mich noch ein bisschen einarbeiten.
Zu Lego NXT oder Lego EV3?
Wer ist dann Christina wieder gefragt?
Genau, Christina. Ja, oder Fischertechnik, um mal wieder einen Konkurrenten zu erwähnen. Die haben auch coole Kisten. Ja, natürlich. Ne?
Deswegen, das war meine Jugend. Na, so lange gibt es das schon,
das Zeug. Und das ist, die haben einen coolen Roboter, der kann was.
Wir hatten das nicht. Gut, gibt es CT-Artikel zu, kommt noch aus dem Hintergrund, suchen wahrscheinlich, sage ich jetzt dann. Also deswegen, wir haben jetzt 5 Jahre und in 5 Jahren wird es ihn immer noch geben.
Wo ist eigentlich der Kuchen oder so? Müsste jetzt hier nicht ein Kuchen und Kerzen stehen?
Wir haben ja nicht Geburtstag.
Ach so. Ja, deswegen, der ist schon gegessen.
Verdammt.
Genau, dann würde ich sagen, sind wir fertig für diese Woche. Vielen Dank für die Erklärung und dann nochmal Happy Birthday und da halt mal nochmal ins in die Kamera euer Magazin.
Ja, und die Rückseite, wie viel Maker-Fairs wir dieses Jahr machen noch, ne?
Ja, das kann man hier
ganz viele
nicht so lesen.
Die sind auf jeden Fall immer lohnenswert. Selbst wenn man nicht basteln will, einfach gucken gehen, ist irgendwie auch schon.
Auf jeden Fall, das kann ich auch sagen. Das ist sehr inspirierend. Gut, dann vielen Dank und dann sagen wir bis zur nächsten Woche.
Tschüss. Tschüss.